Sie hat gesagt, Putin ist ein starker Führer.
Das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was er noch vor etlichen Wochen gesagt hat.
Er hat ihn als Zufallsfigur bezeichnet, als Puppe bezeichnet.
Die Leute begannen, so die Information, aggressiv zu werden, sodass weiteres Polizeipersonal hinzugerufen werden musste.
Was ich so höre, ist tatsächlich die Furcht beim Präsidenten gestiegen, dass er selbst Opfer eines solchen Enthauptungsschlages werden könnte.
Die ersten zwei Monate, sie waren so schlecht.
Ist die Krise im russischen Kühlschrank angekommen?
Ich glaube, in erster Linie sind das vielleicht nicht die Krise im Kühlschrank, sondern vielleicht die Krise im Smartphone.
Den einen ist er zu weich, den anderen ist er zu hart.
Wenn Putin diesen Trend nach unten brechen will, dann braucht er eine Exit-Strategie für den Ukraine-Krieg.
Russland. Gas, Sanktionen, Oligarchen. Der Podcast zur russischen Wirtschaft von Eduard Steiner und Wassily Astrow.
Sind die Russen bereit, Putin aus dem Amt zu jagen? Willkommen, meine Damen und Herren, im Russland-Podcast der Presse. Es begrüßt Sie Eduard Steiner, langjähriger Russland-Korrespondent, und Wassily Astrow, Russland-Experte des renommierten Wiener Instituts für internationale Wirtschaftsvergleiche. Herzlich willkommen, dobrý den.
Dobrý den.
Ich muss heute zur Vorstellung hinzufügen, dass Herr Astrow von Focus Economics als der Prognosegeber mit der höchsten Treffsicherheit für die Arbeitslosigkeit in Russland und als drittgenauerster Prognoselieferant für die russischen Zinssätze im Jahr 2025 ausgezeichnet wurde. Focus Economics ist ein führender Anbieter von makroökonomischen Analysen und Prognosen mit Sitz in Barcelona. Und er erfasst Wirtschaftsprognosen von hunderten globaler Experten in knapp 200 Ländern. Gratulation, Herr Astrow. Wir haben um Ihre Exzellenz ohnehin auch so immer gewusst.
Danke.
Immer exzellent ist also auch unser heutiger zweiter Gast, nämlich Herr Professor Gerhard Mangott. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Innsbruck, insbesondere aber einer der führenden westlichen Experten zur russischen Innen- und Außenpolitik, zur internationalen Politik generell und Sicherheitsforschung und Rüstungskontrolle. Herr Mangott ist uns aus Innsbruck zugeschaltet. Herzlich willkommen an Sie. Danke fürs Dabeisein und da auch Sie fließend Russisch sprechen. Dobrý den.
Dobrý den. Danke fürs Dabeisein und schöne Grüße und vor allem herzliche Gratulation an Wassily.
Danke.
Viel hat sich getan seit unserem letzten Podcast vor zwei Wochen, als wir uns den Ölsektor vor dem Hintergrund des Iran-Kriegs näher angesehen haben und die ersten Auswirkungen auf Russland beleuchtet haben. Es ist seither nicht weniger kompliziert worden. Das Gegenteil ist eher der Fall. Die Straße von Hormuz, die für den internationalen Rohstoff, für die Rohstoffversorgung so relevant ist, bleibt weiter blockiert. Der Ölpreis ist wieder signifikant gestiegen in den Bereich von $110 je Barrel, also erschreckend hoch, muss man sagen. Frieden ist weder im Iran in Sicht noch in der Ukraine. Und vor diesem Hintergrund sehen wir, dass sich in Russland selbst, das ja jetzt momentan nicht so sehr im Zentrum der Weltaufmerksamkeit steht, doch bemerkenswerte Ereignisse zutragen, und die wollen wir heute analysieren. Ökonomische Ereignisse, gesellschaftliche, politische, diverse. Ich beginne mit einer Anekdote von einem Betroffenen. Als er dieser Tage auf einem Moskauer Flughafen landete, dauerte die Abfertigung sage und schreibe 5 Stunden, weil hunderte Passagiere durchleuchtet und dann auch nach ukrainischen Telefonnummern und Fotos gecheckt wurden. Die Leute begannen, so die Information, aggressiv zu werden, sodass weiteres Polizeipersonal hinzugerufen werden musste. Wir wissen, dass inzwischen auch das Internet in Russland immer wieder blockiert ist, angeblich aus Sicherheitsgründen. Und am 13. April dieses Jahres nahm eine renommierte russische Lifestyle-Bloggerin namens Viktoria Bonja aus ihrem Wohnsitz in Monaco eine Botschaft an Putin auf, beziehungsweise an das russische Establishment, ja an Putin eigentlich, und wurde innerhalb von 2 Wochen zum größten Medienphänomen des Landes. Sie erklärte in dem Video, dass das russische Volk Angst habe vor dem Präsidenten und die Beamten ihm die tatsächliche Lage im Land verschleiern würden. Sie zählte dabei auch Probleme auf, von denen sie erfährt von ihren Usern. Und das Bemerkenswerte an dem Ganzen ist, dass sie selbst 13 Millionen Follower hat und dass ihre Botschaft an Putin binnen 2 Wochen mehr als 30 Millionen Mal aufgerufen wurde. Herr Mangold, gehen wir in diese Thematik rein. Wovon zeugt das alles?
Das zeugt von zunehmender Unzufriedenheit, Missmut und zum Teil auch Wut in Teilen der Bevölkerung, aber auch Gegensätze und Spannungen innerhalb der politischen Elite. Ich würde dieses Video, obwohl es 30 Millionen Mal gesehen wurde, von Viktoria Bonia nicht so hoch einstufen, weil sie an sich politisch kein Gewicht ist. Es war nur auffällig, dass er sich dazu geäußert hat. Was sie auch gesagt hat, was man vielleicht ergänzen muss, sie hat gesagt, Putin ist ein starker Führer. Also sie hat Putin nicht direkt kritisiert, sie hat Zustände kritisiert und vor allem sie hat auch nicht den Krieg kritisiert, sondern eben andere Dinge, Umweltthemen, weil das sozusagen nicht unter Strafe steht, darüber zu sprechen. Aber letztlich ist sie, vor allem nach dem gestrigen Gespräch mit Wladimir Solowjow, dem russischen Chefpropagandisten, keine besonders wirksame Figur mehr. Die beiden haben sich ja gestern einigermaßen geeinigt und Solowjow hatte sie zuerst die altschäbige Schlampe bezeichnet. Jetzt sind die beiden wieder versöhnt. Wichtiger finde ich andere Äußerungen, die gemacht wurden, vor allem in der Bloggerszene, in der Z-Bloggerszene. Hier gibt es zunehmende Kritik auch an Wladimir Putin, was die Kriegsführung betrifft, nämlich auch in dem Sinne, dass die Kriegsführung in eine Sackgasse geraten sei, dass die Kriegsführung nicht intensiv und ernst genug und hart genug durchgeführt werde, dass Putin eben auch von seinen Generälen falsch informiert wird. Sie sehen immer wieder das Thema, Putin ist ja eigentlich der gute Mann, aber leider die Umgebung informiert ihn immer schlecht. Und das lässt ihn dann auch zu Fehlentscheidungen führen. Das sind viel wichtigere, glaube ich, politische Spannungslinien, die sich da auftun im nationalistischen Lager, im Kriegsunterstützerlager. Andere Wortmeldungen würde ich auch eher stärker betonen, nämlich etwa die Wortmeldung von Ilya Remeslow, der im März dieses Jahres auf seinem Telegram-Kanal, er hat allerdings nur 120.000 Abonnenten und nicht so viele wie Bonia, gesagt hat, warum 5 Gründe, warum ich aufgehört habe, Putin zu unterstützen. Und hat Putin dabei als illegitimen Präsidenten bezeichnet, als Kriegsverbrecher, einen Dieb und hat den Ukraine-Krieg als Sackgassenkrieg bezeichnet und hat den Rücktritt Putins gefordert und ein Tribunal über Putin. Das ist insofern erstaunlich, weil Ilya Remeslow, 42 Jahre alt, lange ein treuerster Putin-Verteidiger war und ein Denunziant, Oppositioneller, hat vor allem auch juristisch Aktionen durchgeführt gegen Alexei Nawalny. Und er tritt jetzt mit dieser harten Kritik, harten öffentlichen Kritik auf, eben direkt an der Person Putin selbst. Und ein anderes Beispiel, das ich hier erwähnen möchte, ist das Beispiel von Pavel Kubarev, dem früheren führenden Politiker der sogenannten Volksrepublik Donetsk. Auch er hat Wladimir Putin scharf kritisiert, hat ihn als Zufallsfigur bezeichnet, als Puppe bezeichnet, hat gesagt, das Land werde ausgebeutet, insbesondere der Donbass werde ausgebeutet durch die russische Regierung und russische Militärs und russische Unternehmer. Kurzum also, die Stellungnahme von Remeslow und von Gubarev sind für mich sehr viel stärker indikativ für eine wachsende Spannung innerhalb der Gesellschaft und zwischen politischer Führung und Gesellschaft, weil die hier, anders als Bonja, direkt Wladimir Putin angreifen und zwar massiv angreifen und ihn verantwortlich machen, sowohl für die schlechte wirtschaftliche Lage, die beschränkt gute militärische Lage für die russischen Streitkräfte in der Ukraine, für die Internetsperren und ähnliches mehr. Also hier gibt es tatsächlich Gegenwind für Wladimir Putin, den er nicht einfach so aussitzen kann, der ihn aber auch nicht wirklich gefährdet, persönlich gefährdet in seiner Position als Präsident.
Wir werden das Ganze noch im Detail vertiefen. Als erstes hätte ich von Ihnen noch gerne gewusst, was mir ins Auge springt, ist, dass doch bis Putin hinauf auf diese verschiedenen Wortspenden reagiert wird. Das hätte man wahrscheinlich vor einem halben Jahr noch ausgesessen schweigend, aber selbst der Putin-Sprecher Dmitri Peskow hat jetzt auf Bonia reagiert, Putin selbst hat reagiert und gesagt, dass man nicht auf diesen Clip, aber gesagt, dass man nicht nur in Verboten denken sollte und wie Sie selber gesagt haben, sein Chefpropagandist und Scharfmacher hat sich ja mit ihr getroffen, um hier etwas zu entschärfen. Man muss offenbar reagieren. Das ist neu, oder?
Das ist zweifellos neu. Also man fühlt hier Handlungsdruck. Man sieht, dass das nicht nur einzelne Personen sind oder Stimmen, die hier laut werden, sondern dass sich das um eine Stimmung handelt in Teilen der Bevölkerung. Dass es natürlich auch innerhalb der politischen Elite Spannungen gibt, vor allem aufgrund der dominierenden und ausufernden Machtstellung der Geheimdienste und des Militärs. Und angesichts solcher Zerwürfnisse und solcher Spannungen ist es eben auch notwendig, zumindest zu signalisieren, dass man dialogbereit ist. Ob man tatsächlich auch bereit ist, diesen sozusagen Vorwürfen und diesem Missmut und dieser Wut auch entgegenzukommen, das ist wieder eine andere Frage. Aber man versucht, dialogisch zu wirken, man versucht, deutlich zu machen, wir hören das, wir nehmen das zur Kenntnis. Es wird dann immer auch gesagt, wir arbeiten schon daran. Aber da wird man sehen, ob tatsächlich dann die Handlungen auch diesen dialogischen Ansätzen natürlich folgen werden. Und da bin ich eher skeptisch, ob da etwas passiert. Aber was ganz besonders dringend ist, ist meines Erachtens nach, dass Wladimir Putin die Geheimdienste an die Kandare nimmt, weil das da hier passiert ist in den letzten Jahren, dieser absolute Kontrollwahn, der Repressionswahn dieser Agenturen und Dienste, das ist etwas, was die Bevölkerung tatsächlich nicht in ihrer großen Mehrheit, aber doch in substanziellen Teilen, in kritischen Teilen gegen den Präsidenten aufbringt und was vor allem auch den Wirtschaftsblock der Technokraten und der Liberalen zunehmend verbittert, nämlich dass dieser Teil der Elite hier zumindest in den letzten Jahren absolute Narrenfreiheit hatte, das zu tun, was er für richtig erachtet hatte. Und das trägt viel zu den Krisen bei, denen Russland jetzt politisch und gesellschaftlich gegenübersteht.
Wir sehen uns das auch noch weiter im Detail an, nämlich dann später auch die Frage, wie sehr es einen Riss gibt in der russischen Elite, im Establishment. Ich möchte Herrn Astrov jetzt reinnehmen in die Diskussion, vor allem auch, weil der wirtschaftliche Aspekt ja nicht zu vernachlässigen ist, sondern auch immer virulenter wird. Die Wirtschaftsleistung ist in den ersten beiden Monaten dieses Jahres um 1,8% gesunken, wie wir inzwischen wissen, obwohl die Zentralbank noch von einem Plus von 1,6% ausgegangen war. Also hier kam was...
Im ersten Quartal.
Im ersten Quartal, genau. Und hier kam etwas überraschend, also diese Zahl schon in zwei Regierungssitzungen inzwischen seit Ende März hat Putin selbst darauf reagiert. Auch das wieder ein Punkt, glaube ich, der in diese Kerbe schlägt, die wir mit Ihnen besprochen haben, Herr Mangold, nämlich, dass der Kreml beziehungsweise die oberste Spitze reagieren muss. Putin selbst redet ungern zu viel über die Wirtschaft, weil er sagt, das ist eure Zuständigkeit, der Wirtschaftsblock. Ich kümmere mich um Wichtigeres, nämlich um die internationale Politik. Jetzt muss er darauf reagieren und hat seinen Untergebenen auch aufgetragen, dass sie mit Vorschlägen kommen mögen, wie man das Ganze wieder ankurbeln kann. Ich frage mal sehr pauschal, brennt der Hut wirtschaftlich?
Ein bisschen schon, glaube ich, ja. Weil die Anzeichen, dass sich die Wirtschaft verlangsamt bzw. sogar stagniert, gab es schon seit einiger Zeit. Also das heißt, diese Zeichen haben sich angehäuft. Aber ich glaube, erst in den letzten Wochen haben wir gesehen, dass auch dem Präsidenten Putin klar geworden ist, dass irgendetwas nicht stimmt jetzt mit der wirtschaftlichen Performance. Ja? Er hat ja früher immer gesagt, ja, wir beobachten eine Wachstumsverlangsamung. Ja, das stimmt. Aber das war bewusst geplant. Das war eingeplant. Ja? Das war eingeplant, weil das war die restriktive Geldpolitik, also vor allem die restriktive Geldpolitik, die dafür ausschlaggebend ist. Und diese restriktive Geldpolitik ist notwendig, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Das heißt, man hat gesagt, das war eine gezielte Politik, die Inflation zu bekämpfen, und die Wachstumsverlangsamung wurde sozusagen in Kauf genommen. Ja? Jetzt, glaube ich, verschiebt sich ein bisschen der Schwerpunkt. Ja? Das heißt, jetzt sagt der Präsident Putin sogar offen, also auch dem Wirtschaftsblock der Regierung und auch der Zentralbank, er sagt auch, dass sie müssen etwas unternehmen, um das Wachstum wieder anzukurbeln. Ja? Und das steht eigentlich im Widerspruch zu dem, was er noch vor etlichen Wochen gesagt hat. Ja? Weil er sagte ja immer, das ist geplant und das ist auch okay so, ja, was passiert. Und jetzt sagt er eigentlich das Gegenteil. Ja? Also ich sehe hier schon eine gewisse Wende. Ja? Und das ist für mich auch ein Indiz, dass zum Beispiel die russische Zentralbank mit so einer etwas weicherer Stellung nehmen wird. Das heißt, sie werden wahrscheinlich ungeachtet der Inflationstrends oder weitgehend ungeachtet der Inflationstrends mit Zinssenkungen fortfahren, ja, um ein bisschen der Wirtschaft zu helfen, der Realwirtschaft zu helfen, um ein bisschen die Wirtschaft anzukurbeln.
Also es scheint, dass nicht mehr alles so im Griff ist, wie man immer kolportiert hat, dass es ist. Bemerkenswert finde ich, dass das Ganze vor dem immens hohen Ölpreis stattfindet. Wir sehen jetzt mit April oder werden demnächst genauer sehen, wie sehr dieser hohe Ölpreis, verursacht durch den Iran-Krieg, Russland eigentlich finanziell in die Hände spielt. Denn natürlich generiert es weitaus höhere Einnahmen. Die Schätzungen gehen in die Richtung, dass sich die Steuereinnahmen durch den Ölexport in etwa verdoppeln dürften auf ungefähr 9 Milliarden Dollar. Da sind die Schätzungen, genaue Zahlen kommen erst. Und die Öleinnahmen im Budget machen ja in etwa ein Viertel der Budgeteinnahmen aus, also schon signifikant nach wie vor und wichtig. Jetzt könnte man sagen, wenn solches Geld reinfließt und nach bisherigen Schätzungen ja noch monatelang hereinfließen wird, denn der Ölpreis wird nicht so schnell absinken, müsste man nicht sehr nervös sein, denn Geld ist da. Es sei denn, die Führung in Russland hat inzwischen ganz andere Daten und Sie, nehme ich an, Herr Astorf, wohl auch, die darauf hindeuten, dass es doch in eine andere Richtung läuft und dass das Geld allein nicht hilft.
Naja, man darf nicht vergessen, also alle reden über diesen Geldstrom, ja, durch die hohen Ölpreise, durch die Schließung vom Meeresenge von Hormuz, durch die Produktionskürzungen im Persischen Golf, also in den Ländern des Persischen Golfs und so weiter und so weiter. Aber man darf nicht die Ausgangslage außer Acht lassen. Also die Ausgangslage, also die fiskalische Lage in Russland war alles andere als rosig. Ja, in den ersten drei Monaten war das Budgetdefizit recht hoch. Also 1,9% des BIP für das ganze Jahr. Das war mehr als das Defizit, das für das ganze Jahr angepeilt war. Ja, also für das ganze Jahr war 1,6% eingepeilt. Ja, also das darf man nicht vergessen. Das heißt, es geht darum, die Löcher im Budget zu stopfen und es geht nicht darum, dass jetzt Russland plötzlich im Geld schwimmt. Das ist das eine. Das andere ist, dass grundsätzlich ist es zwar so, dass ein hoher Ölpreis gut für die russische Wirtschaft ist, grundsätzlich, ja, obwohl es gibt auch, manche sagen, es ist nicht immer gut, weil wenn der Ölpreis zu hoch ist, dann gibt es keinen Reformdruck. Ja, da gibt es auch wenig Interesse, sozusagen andere Branchen zu entwickeln oder der Wechselkurs. Also der russische Rubel wird so stark, dass es unattraktiv wird, so andere Waren zu exportieren, außer Öl und so weiter und so weiter. Das ist ein Phänomen, das man in der Fachliteratur als holländische Krankheit bezeichnet, im Übrigen, ja, weil so ähnliche Phänomene, also ähnliche Entwicklungen hat man in den 50er Jahren in Holland gesehen, als neue Ölvorkommen in Holland, also in den Niederlanden, entdeckt wurden. Aber gut, abgesehen davon kann man sagen, natürlich, hoher Ölpreis, mehr Einnahmen und so weiter, das ist gut für die Wirtschaft. Nur es ist so, dass man darf nicht vergessen, dass in den letzten ein paar Jahren die Bedeutung des Energiesektors ziemlich markant zurückgegangen ist. Also die Bedeutung des Energiesektors für die ganze Wirtschaft. Also Sie haben angesprochen, Herr Steiner, dass die Einnahmen aus dem Energiesektor circa ein Viertel der Gesamteinnahmen des föderalen Haushalts letztes Jahr ausgemacht haben. Ja, das ist immer noch relativ viel, ja, aber das ist viel weniger als noch vor 4 Jahren. Also vor 4 Jahren waren das 40%, ja. Also das ist ein Rückgang von 40 auf, also eigentlich 23%. Das ist ein sehr hoher Rückgang. Das heißt, auch für das Budget sind die hohen Ölpreise nicht mehr so wichtig wie früher. Und darüber hinaus, man darf nicht vergessen, dass den Ölunternehmen oder den Energieunternehmen bleibt auch nicht so viel Geld von diesem jüngsten Energiepreisanstieg, weil mehr als die Hälfte kommt direkt in die Staatskasse. Ja? Und das, was bleibt, wird auch zum großen Teil dafür verwendet, um die Schulden bei den Banken zurückzuzahlen. Ja? Und es geht nicht so sehr um neue Investitionen oder neue Ausgaben, die wirklich helfen würden, die Wirtschaft in Schwung zu bringen.
Also das Geld fließt ins Land, aber es fließt nicht in Investitionen. Nicht?
Genau.
Wenn man es vielleicht kurz zusammenfasst, genau. Wenn ich es richtig verstanden habe. Herr Mangold, ich komme zu Ihnen zurück. Man muss ja russische Umfragen auch gekonnt lesen können. Momentan kursiert in den Medien, dass die Unzufriedenheit mit Putin auf den höchsten Wert seit Beginn des Ukraine-Krieges gestiegen sei. Eine Umfrage des renommierten Levada-Centers von Ende März habe ich mir angesehen und da antwortet jeder zweite der Befragten, dass die politische Lage im Land angespannt sei. Ein Viertel schätzt die Situation als ruhig ein. Seit Mitte des vergangenen Jahres nehmen die negativen Einschätzungen der politischen Lage langsam zu. Das sieht man bei den Umfragen. Ich würde ja mal sagen, man ist ja weit davon entfernt, dass jemand zum Protest auf die Straße geht in diesem gesamten Klima. Aber da auch der Kreml selbst die Umfragen penibel studiert, wie man weiß, und penibel verfolgt und auch sehr hellhörig sofort ist, lassen Sie uns diese Entwicklung etwas genauer ansehen. Was macht Sie hellhörig?
Zunächst einmal der Trend. Wir sehen, dass wir über viele Monate jetzt schon eine Abwärtsbewegung haben, sowohl bei der Zustimmung zur Amtsführung des Präsidenten bei der Agrenie. Wir haben auch relativ schlechte Werte mittlerweile, was das Vertrauen in den Präsidenten betrifft. Und wie Sie zu Recht gesagt haben, eine eher immer stärker negativ werdende Betrachtung der gesellschaftlichen Umstände des politischen Zustandes. Also wir haben schon eine Verfestigung eines bestimmten Meinungsbildes und das hängt damit zusammen, dass Wladimir Putin eben in den letzten Monaten und vielleicht eineinhalb Jahren nicht wirklich geliefert hat. Er ist in einem Krieg drinnen, den er zwar nicht verlieren kann, den er aber auch nicht gewinnen kann, in dem Sinne, wie die russische Führung einen Sieg im Krieg gegen die Ukraine definiert hat, nämlich den gesamten Donbass einzunehmen. Das ist zunehmend unwahrscheinlich geworden. Und nur weil die Ukraine militärisch nicht in der Lage ist, besetztes Gebiet zurückzuerobern, macht das noch nicht automatisch einen positiven Eindruck über die Leistungsfähigkeit und die Leistungskraft der russischen Streitkräfte und vor allem ihrer Generalität und ihrer zivilen Führung. Also hier hat Putin einen Krieg, den er nicht verlieren kann, den er aber auch nicht gewinnen zu können scheint. Und die Kriegsmüdigkeit in der Bevölkerung, das sagen die Umfragen auch, ist immer höher. Es sind jetzt so viele wie noch nie seit dem Beginn des Krieges für eine Friedenslösung, für eine Verhandlungslösung und so wenige wie noch nie für eine Fortsetzung des Krieges. Also das ist ein offener Punkt, wo Putin in den Augen der Bevölkerung nicht liefert, wo er keine Ergebnisse präsentiert, wo das Ganze sich in die Länge zieht, ohne sichtbare, greifbare Erfolge, so wie sie das Regime als Erfolg definiert hat. Dann ist auch natürlich die wirtschaftliche Lage etwas, was Wladimir Putin angelastet wird, nämlich es gilt nicht immer und es funktioniert nicht immer diese Logik, dass der Präsident zwar über alles Bescheid wissen könnte, aber eben ihm nicht alles gesagt wird und er eigentlich die Lösungen für alles hätte, dass er der großzügige und gutmütige und vor allem erfolgsversprechende Landesvater ist, nur die anderen informieren ihn schlecht oder falsch oder sie sagen ihm bestimmte Dinge gar nicht. Das funktioniert so nicht mehr. Diese Immunisierung Putins als der Landesvater, der abgehoben ist und jedes Problem des Landes lösen kann, diese Stilisierung des Präsidenten zum Landesvater, das funktioniert so nicht mehr. Und dann kommen solche Dinge dazu, die eben auch Ausdruck dieser überbordenden Einflusslage der Geheimdienste ist, nämlich die Frage der Internetzensur, der Internetsperren, des mobilen Internets, das ja seit Monaten schon in einigen Landesteilen gesperrt war, aber seit geraumer Zeit eben auch in großen Städten und hier in Moskau. Und da ist die Frage, ist das wirklich so, wie offiziell begründet wird, nur eine Maßnahme, um ukrainische Drohnenangriffe auf Moskau und andere Städte schwieriger zu machen? Oder steht hier nicht eine klare Zensurabsicht dahinter, wie sie von den Geheimdiensten kommt? Und da ist nicht nur die Wut und der Protest da, dass eben viele Dienstleistungen, die man gewohnt war, über das Internet abzuwickeln, nicht mehr funktionieren, sondern dass auch ganz konkret die russische Wirtschaft darunter leidet, durch diese Internetzensur, durch die Internetsperren. Und da Dutzende Millionen von Euro verloren gehen, wöchentlich und monatlich durch diese überbordende Kontrollwut der Sicherheitskräfte. Das heißt, meines Erachtens nach, wenn Putin diesen Trend nach unten brechen will, dann braucht er eine Exit-Strategie für den Ukraine-Krieg, dann braucht er eine Rebalancierung seines Machtapparates weg, nicht weg, sondern im Sinne einer deutlichen Reduktion der Dominanz der Geheimdienste und der Streitkräfte und einer erneuten Stärkung in der Liberalen und Technokraten in seiner Regierung. Diejenigen sind es nämlich auch, auf die er angewiesen ist, um die wirtschaftlichen Probleme des Landes zu lösen. Es ist schon bizarrer, wenn hier von Seiten der Sicherheitsdienste der Eindruck erweckt wird, wir machen unsere Arbeit, aber die Technokraten machen ihre Arbeit schlecht und deswegen sind wir in dieser wirtschaftlich schwierigen Situation. Es ist vielmehr umgekehrt, dass gerade Militärs und Sicherheitsapparate und Putin persönlich selbst auch immer wieder dazu beitragen, dass die wirtschaftliche Lage so schlecht ist, wie sie im Augenblick ist.
Aber es ist ja natürlich auch argumentiert, diese ganzen Vorkehrungen, dass sie aus Sicherheitsgründen stattfinden. Und hier wird wohl das Moment eine Rolle spielen, dass Russland sieht, wenn der Westen irgendwo aktiv wird, dann zielt er immer auf den obersten Staatschef ab. In Venezuela war es so, im Iran war es mit der Ausschaltung von Khamenei so. Ist das etwas, was in Russland angekommen ist oder beziehungsweise auch tatsächlich reale Befürchtungen auslöst, dass man hier etwas triggern kann und unter Umständen es Putin treffen könnten als Obersten?
Also was ich so höre, ist tatsächlich die Furcht beim Präsidenten gestiegen, dass er selbst Opfer eines solchen Enthauptungsschlages werden könnte. Es ist auch vor kurzem berichtet worden, dass seine Residenz in Valdai, der er sich momentan sehr häufig aufhält, geschützt ist von mehr als 20 Pansir-Luftabwehrsystemen aus Angst, es könnte etwas gegen ihn unternommen werden, er könnte liquidiert werden. Das ist aber meiner Meinung nach eher ein Ausdruck seiner Kontrollwut, seiner Ängstlichkeit und seiner Unsicherheit als tatsächlich einer realen Gefährdungslage.
Sie haben klar angedeutet, wenn ich Sie richtig verstanden habe, das Image von Wladimir Putin bröckelt. Und das ist ja in der russischen Geschichte nicht so selbstverständlich, denn Sie haben angedeutet auch, man hat hier immer getrennt. Der Staatsoberhaupt hat eine gewisse Immunität und ist immer gut und die Bösen ist die nächste Schicht darunter. Das war unter den Zaren, waren es die Bojaren, der oberste Adel. Auch unter Stalin funktionierte das Narrativ ja, Stalin sei nicht informiert über Verhaftungen und Exekutionsorder und so weiter, denn er, wenn er es wüsste, würde er das nicht so machen. Hat eine Tradition, dass man das so sieht. Und hier würden Sie sagen, dass diese Zweiteilung in der Elite etwas bröckelt und aufgeweicht wird, oder?
Ja, zweifellos, weil ich würde es, um in diesem Bild zu bleiben, formulieren, so die Unzufriedenheit in der Bevölkerung, aber auch in Teilen der politischen Elite und wirtschaftlichen Elite des Landes ist ja, dass der Präsident offensichtlich nichts gegen diese bösen Bojaren tut. Es wäre ja sozusagen in seiner Macht und in seiner Zuständigkeit und seiner Kompetenz, etwas gegen diese Bojaren zu tun. Also bisher galt immer, der Präsident ist gut, aber die Bojaren sind schlecht. Aber jetzt ist es, der Präsident mag vielleicht gut sein, aber unfähig, die Bojaren in Zaum zu legen, ja, und die Bojaren zu bremsen oder bestimmte Veränderungen dort herzustellen. Und dieses Image eben, das, meine ich, bröckelt wirklich sehr stark auf Putins Seite. Ich würde nur trotzdem sagen, trotz dieser wachsenden Kriegsmüdigkeit, trotz dieser wachsenden Unzufriedenheit und dem Unmut, und auch den beobachtbaren Fissuren in der politischen und wirtschaftlichen Elite ist die Position Wladimir Putins an sich überhaupt nicht gefährdet. Eben weil, wenn man wieder zu den Umfragen zurückkommt, auch nur ein kleiner Teil der Bevölkerung sagt, sie rechne mit politischen Protesten und ein noch kleinerer Teil der Bevölkerung sagt, sie wäre bereit, an solchen politischen Protesten teilzunehmen. Und das Problem ist, selbst wenn diese Zahl höher wäre, die Garantie für den Weiterbestand der putinschen Herrschaft ist, dass niemand im Land in der Lage ist oder willens ist, diesen Unmut in der Bevölkerung zu organisieren und zu mobilisieren und anzuführen. Es fehlt schlichtweg die institutionelle und personelle Infrastruktur dafür. Insofern ist es natürlich notwendig und wichtig, dass die Führung darauf reagiert, auf diese Fissuren und Risse. Aber im Sinne einer Gefährdung des Weiterbestandes der putinschen Herrschaft, glaube ich, können wir das nicht konstatieren, weil, und das ist, wenn man so möchte, wirklich das Elend der russischen Innenpolitik, hier durch die Verhaftung von Führungseliten, durch die Exilierung von Führungseliten, durch die Zerschlagung von NGOs, durch die Zerschlagung von unabhängigen Medien, eine Wüste entstanden ist, wo es zwar eben Unzufriedenheit gibt, wo niemand da ist, kein zartes Pflänzchen, das diesen Unmut wirklich mobilisieren und organisieren könnte. Auch nicht vor den im September dieses Jahres stattfindenden Staatsduma-Wahlen, obwohl da einige Parteien schon versuchen, sich besser zu positionieren. Etwa wenn zum Beispiel die Partei Novi Ljudi, neue Leute, versucht eben gerade diese Unzufriedenheit über die Internetsperren zu thematisieren oder auch die Kommunisten versuchen, soziale Unzufriedenheit zu thematisieren. Aber das Ganze bleibt in einem eng überschaubaren, kontrollierten Bereich. Also würde ich sagen, Schwächezeichen ja, Unsicherheiten ja, Unzufriedenheit ja, aber keine Gefährdung der Machtbalance.
Ich komme darauf auch bald nochmals zurück, weil es hier sehr wohl auch etwas andere Einschätzungen gibt, beziehungsweise einen anderen Aspekt noch dazu. Ganz kurz aber noch zur Wirtschaft in diesem Zusammenhang. Wir haben bisher nur von der Makroökonomie gesprochen, Herr Astroff, nämlich die Daten, was diese Daten hergeben. Wie sehr kann man sehen, dass die Wirtschaftskrise aber doch schon bei den Menschen ankommt? Dass die Leute es zu spüren beginnen. Man sagt in Russland, dass sie es sozusagen im Kühlschrank spüren, bei den Lebensmitteln. Auch weiß man, dass der Wunsch zu emigrieren wieder gestiegen ist und interessanterweise nicht im Zusammenhang mit einer potenziellen Mobilmachung, das war Ende 2022 der Fall, als viele junge Männer das Land verlassen haben, bis zu 1 Million in etwa und teilweise noch immer im Ausland leben, weil sie Angst hatten, dass sie in den Krieg eingezogen werden. Das ist jetzt ja nicht der Fall. Die Leute denken trotzdem mehr wieder über Emigration nach. Ist die Krise im russischen Kühlschrank angekommen?
Ich glaube, in erster Linie sind das vielleicht nicht die Krise im Kühlschrank, sondern vielleicht die Krise im Smartphone. Ja, weil durch diese Internetsperren, durch die Blockade von WhatsApp, durch die Blockade von Telegram, durch die zunehmende Schwierigkeiten, VPN zu verwenden, kommt es doch zu ziemlichen Einschränkungen auch im Alltagsleben von vielen Leuten. Die russische Wirtschaft ist sehr digitalisiert inzwischen. Ja, es gab riesige Fortschritte in der Digitalisierung. Also man konnte auch alle möglichen Zahlungen tätigen. Und also die Leute sind das einfach gewohnt. Und ich glaube, das ist fast ein wichtigerer Grund als der Kühlschrank. Aber gut, kommen wir zurück zum Kühlschrank. Kühlschrank ist vielleicht leer oder halb leer. Nicht so sehr, weil die Leute viel weniger Geld haben, sondern weil die Leute auch weniger Kauflust haben. Ja? Sie wollen, also die Sparquote ist gestiegen, ja, aus welchen Gründen auch immer. Also das heißt, es gibt Daten, dass die Löhne nach wie vor wachsen, also vielleicht nicht so stark wie früher, aber sie wachsen, die realen verfügbaren Einkommen der Haushalte wachsen, aber bei den Ausgaben halten sich die Leute großteils zurück. Ja, und natürlich, das wahrscheinlich, also man kann das so interpretieren, dass vielleicht sparen die Leute für einen schwarzen Tag oder die allgemeine Verunsicherung. Es gibt auch zum Beispiel verschiedene Umfragen von der Konsumentenstimmung, von der Geschäftsklima. Also jetzt allgemein gesehen, also nicht nur Konsumklima, sondern insgesamt ein Geschäftsklima. Die letzte Zahl, die ich gesehen habe, das waren die Umfragen im März, organisiert durch die Russische Zentralbank. Das Geschäftsklima war auf dem untersten Niveau seit Oktober 22. Ja, und Oktober 22, das war noch die Zeit, als die russische Wirtschaft noch in einer Rezession war. Ja, das war gerade so dieser Umbruch von einer Rezession in den militärisch getriebenen Boom. Ja, das heißt, das zeigt schon, dass die Stimmung ist alles andere als rosig.
Weil zwischendurch im Jahr 2023 und so war ja die Ausgabenfreudigkeit sehr hoch, nicht? Das hat gedreht. Jetzt hätte ich noch gerne von Ihnen gewusst, dadurch, dass das Jahr wirtschaftlich so schlecht begonnen hat, lässt sich überhaupt eine Stagnation in diesem Jahr noch abwenden oder ist das gelaufen?
Also ich musste jetzt in meiner letzten Prognose, also meine Einschätzung für das Wirtschaftswachstum heuer nach unten revidieren, ja. Obwohl ich damit rechne, dass dieser Ölpreisanstieg doch gewisse positive Effekte für die Wirtschaftsaktivität haben wird. Aber der Anfang des Jahres und so vor allem die ersten 2 Monate, also der März war schon ein bisschen besser, ja. Aber die ersten 2 Monate, sie waren so schlecht, ja. Sie waren so stark im Minus, dass für das ganze Jahr glaube ich nicht, dass es die Wirtschaft schafft, mehr als 1% zu wachsen. Das ist meine Einschätzung, ist so 0,9%. Das kann auch weniger sein, ja. Für russische Verhältnisse kann man sagen, das ist praktisch eine Stagnation. Ja, weil Russland ist so ein Schwellenland, es ist kein besonders reiches Land. Das heißt, für Russland wäre es eigentlich normal, so mit 3-4 oder vielleicht sogar mehr Prozent zu wachsen. Also schauen Sie auf Polen zum Beispiel. Polen wächst ja mit 3,5% oder so nach wie vor. Und Polen ist reicher, etwas reicher als Russland. Also theoretisch wäre es möglich. Nur ja, es gibt eine Reihe von Faktoren, die dafür sprechen, dass es eine Stagnation gibt. Und es gibt auch durchaus Sorgen, dass diese Stagnation auch über Jahre anhalten kann.
Ich komme nochmals zu Ihnen zurück, Herr Mangold. Sie haben selbst schon dargelegt, dass die Institutionen in Russland und auch die personalen Ressourcen für einen potenziellen Umschwung fehlen. Also sie wurden ausgeschaltet, nehmen wir Nawalny her, der überhaupt sozusagen im Gefängnis umgekommen ist. Sonst Teile der Opposition sind ins Ausland gegangen. Und jetzt gibt es allerdings trotzdem Stimmen, die meinen, man kann in Russland sehr wohl einen Umschwung initiieren oder zumindest befördern, dadurch, dass es nämlich in der Elite, im Establishment selbst einen Riss gibt oder sehr viel Unzufriedenheit gäbe. Ich erwähne Herrn Wladislaw Inozemzew, das ist ein russischstämmiger Ökonom, der zwischenzeitlich auch den Kreml in Sachen Modernisierung beraten hat. Das ist allerdings lange her, im Jahr 2010 herum. Und er hat vor 2 Wochen circa im Interview mit mir gesagt, dass der Westen eine solche Spaltung in Russland zumindest triggern könnte oder zumindest befördern könnte. Seine Ansicht ist, wenn der Westen nämlich teilweise Sanktionen aufhebt, nicht wenn er zusätzliche einführt, sondern teilweise Sanktionen aufhebt, nämlich konkret personelle Sanktionen aufhebt. Es sind ja in etwa 9000 Personen aus der russischen Elite auf westlichen Sanktionslisten und er meint, da würde es reichen, wenn man sehr unerwartet plötzlich 100 von der Liste nimmt, Top-Leute, er nannte unter Umständen den Moskauer Bürgermeister, was dann eine richtige Unruhe in der Elite auslösen würde und möglicherweise gewisse Personen sehr wohl dann sukzessive das Volk auf ihre Seite ziehen könnten. Ist das Wunschdenken oder ist es so, dass die Bereitschaft wächst, wie Inozemzew sagt, Putin aus dem Amt zu jagen?
Was ich vorgesagt habe, bezog sich vor allem auf die Frage einer möglichen Revolte von unten. Da, glaube ich, sind wir uns einig, so etwas steht nicht bevor, ist nicht zu erwarten, bei aller Unzufriedenheit und bei allem Unmut. Es ist immer etwas anderes, die Elitendynamik zu beobachten, ob sich hier Fragmentierungen zeigen, Fragmentierungen etwa, was die Kriegsfrage betrifft, was die Frage der Wirtschafts- und Finanzpolitik betrifft, die Fragmentierungen etwa was die Außenpolitik insgesamt betrifft, da gibt es meines Erachtens nach schon Fragmentierungen. Aber diese Idee von Inozemzew, gewissermaßen einen Teil der Elite von den Sanktionen auszunehmen und dann zu hoffen, dass diese Elite gewissermaßen aus Dankbarkeit heraus oder weil sie einen größeren Manövrierrahmen hat, sich gegen Putin wenden würde, diese Erwartung, diese Vorstellung, die teile ich überhaupt nicht. Stimmt aber, Putin ist in seiner Elite, in der Führungselite, ich würde nicht sagen, nicht angezählt, aber er ist angeschlagen. Und das hängt mit diesem multiplen Versagen zusammen, das er in seiner Regierungsführung in den letzten 1,5 bis 2 Jahren präsentiert hat. Aber ich glaube nicht, dass aus der Elite heraus es tatsächlich eine Bewegung geben könnte, Putin gewissermaßen aus dem Amt zu jagen. Dazu sind sich auch viele zu unsicher, was dann passieren würde. Die Unzufriedenheit mit Putin ist das eine, aber die Angst vor einer Nachfolge, die turbulenter, die tumultuös sein könnte, die unübersichtlich sein könnte, die ist mindestens genauso groß wie die Unzufriedenheit mit Putin selbst. Und wir wissen ja, Reichtümer, Einfluss, Macht wird verteilt durch die Nähe zum Präsidenten. Wenn der Präsident plötzlich fehlt, wenn er weggetreten wurde, nicht zurückgetreten ist, sondern weggetreten wurde, verteilt Einfluss, Macht und Vermögen neu. Und das ist eine Unwägbarkeit, die auch viele nicht riskieren wollen. Also deswegen glaube ich nicht an das Szenario von Inozemzew.
Und ich füge noch hinzu, dass die Unzufriedenheit, Sie haben es angedeutet, ja nicht aus einem Lager kommt, sondern sehr heterogen ist, nämlich einerseits auf der liberaleren Seite stattfindet, andererseits auf der nationalistischeren Seite stattfindet und wer weiß wo noch. Also sehr heterogen, den einen ist er zu weich, den anderen ist er zu hart. Auch hier wird ein Konsens schwierig sein. Ich denke, wir sind damit Ende dieser Folge angelangt. Meine Damen und Herren, wir danken Ihnen fürs Zuhören und verweisen schon jetzt auf die nächste Folge unseres Podcasts, wo wir uns wieder einem interessanten Phänomen in und um Russland herum widmen werden. Sind Sie wieder dabei? Ihnen, meine Herren, Herr Mangold und Herr Astrow, vielen Dank fürs Dabeisein.
Bitte gerne.
Und schönen Tag noch Ihnen, liebe Zuhörer, und Ihnen beiden, meine Herren.